Okay, erstmal herzlich willkommen und danke, dass Sie bei uns am Interview teilnehmen. Unsere erste Frage an Sie wäre, ob Sie sich mal kurz vorstellen könnten und sagen könnten, was Sie mit der Aufarbeitung des NS-Geschehens zu tun haben.
Ich bin Marion Garley, Pfarrerin und Beauftragte für Erinnerungskultur unserer Landeskirche, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz. Das ist eine relativ neu bestehende Pfarrstelle, die vor 5 Jahren erst eingerichtet wurde. Und die dient eben dazu, einerseits kirchliche Erinnerungsorte zu entwickeln, die oder zu fördern, die an das Dritte Reich oder an, also an den Nationalsozialismus oder an die DDR-Diktatur erinnern, schwerpunktmäßig. Und dann eben auch Kontakte zu pflegen zu den Gedenkstätten, den staatlichen Gedenkstätten oder den bürgerschaftlichen Gedenkinitiativen. Und da ist eben der Nationalsozialismus und darunter natürlich besonders unsere Rolle als Kirche in dieser Zeit ist schon eine Art Schwerpunktthema innerhalb meines Aufgabenbereichs.
Wie war denn Ihrer Meinung nach die Kirche im sogenannten Dritten Reich verortet und welche Rolle spielte sie dort?
Gut, also wenn man von die Kirche spricht, dann haben wir einerseits die katholische, andererseits die evangelische, erstmal als grobe Teilung. Die katholische Kirche hatte sicher den Vorteil, dass sie international organisiert war, als solche auch als Bedrohung von den Nazis wahrgenommen wurde. Auch die evangelische Kirche hatte sozusagen ein funktionierendes, also eine funktionierende Organisation. Auch das wurde als Bedrohung wahrgenommen. Und dann gab es ja innerhalb der evangelischen Kirche eben die bekennende Kirche, die sozusagen, wo Menschen sich engagierten, die sich bewusst dafür entschieden haben, dass Kirche Kirche bleiben soll und sich nicht dem Nationalsozialismus unterordnen soll in Organisationen und Inhalten. Und dann gab es auch in der Mitte die große Mehrheit der Amtskirche, die aber eigentlich politisch nicht Mitte war, sondern angepasste Kirche, also an das Nazi-Regime angepasste Kirche. Und dann gab es auf der anderen Seite sozusagen die deutschen Christen, die innerhalb dieser Landeskirche versucht haben, ihren christlichen Glauben mit dem Nationalsozialismus zu verbinden. Also bewusst sich für eine Verbindung aussprachen und die auch praktiziert haben.
Wir haben uns im Rahmen des Seminars gefragt, ob die Kirche in ihrer späteren Aufarbeitung ihrer Rolle im NS nicht so ein Kind ihrer Zeit sozusagen war, weil ja viele nicht darüber gesprochen haben, wie sie in dieser Zeit gehandelt haben, welche Auffassungen sie hatten. Und wir wollten Sie fragen, was Sie dazu sagen.
Genau, also man muss sich auch fragen, jetzt in welcher dieser drei beschriebenen Organisationen waren die Menschen, die darüber berichtet haben. Das färbt ja natürlich die eigene Biografie. Aber im Grundsatz ist erstmal auch die Frage zu stellen, das, was die bekennende Kirche gemacht hat, war das ein Widerstand im politischen Sinne? Das ist ja in der Wissenschaft breit diskutierte Frage. Die meisten sagen, es war in der Tendenz mehr die Sorge um den eigenen Bestand, dass sich die Kirche als Institution vom Staat nicht so sehr reinreden lassen wollte. Und das ist sicher richtig, aber innerhalb dieses Fundaments hat es einige mutige Menschen gegeben, die doch versucht haben, sozusagen widerständig, sag ich mal vorsichtig, zu handeln. Und wenn man sich den kirchlichen Widerstand anguckt, dann gibt es ganz verschiedene Formen. Also wenn man politisch Widerstand definiert, dann ist vom Tyrannenmord bis zum Eintritt in die Hitlerjugend eine breite Palette. Und der Widerstand der bekennenden Kirche zeichnete sich eigentlich dadurch aus, dass er sehr vielfältige kirchliche Formen hatte. Also eine Predigt kann auch ein widerständiger Akt sein, wenn ich weiß, da sitzen Menschen, die schreiben alles mit, was ich sage, also, und melden das weiter. Und dann gab es Menschen, ganz bürgerliche, die versucht haben, jüdische Menschen zu verstecken oder ihnen mit Lebensmittelpaketen im Grunewald zu helfen oder sogar Stempel zu fälschen, Pässe zu fälschen. also dieses ganz mutige Spektrum gab es, und dann gab es vielleicht Menschen, die nicht so viel Mut hatten, die waren einfach nur da, wenn ihre jüdischen Nachbarn abgeholt wurden und haben die Nacht vorher bei ihnen verbracht und ihnen beigestanden. Kann man sagen, nicht viel, aber gemessen an dem ganz angepassten Verhalten doch schon auch etwas. Ja? So, also das ist, glaube ich, typisch für den kirchlichen Widerstand. Und das ist aber, wenn ich das jetzt so sagen kann, eigentlich erst Gegenstand der neueren Forschung, also dieses so differenziert zu beschreiben. Die Aufarbeitung der kirchlichen Vergangenheit im Nationalsozialismus geschah immer parallel zur politischen Aufarbeitung, also zur Gesellschaft. Da machte die Kirche keine Ausnahmen und durchlief bestimmte Phasen, die auch die deutsche Gesellschaft durchlief. Also in den 50er Jahren eher Schweigen, beziehungsweise die Männer, die sich in der bekennenden Kirche engagiert haben, die haben dann quasi ihre eigene Heldengeschichte geschrieben und haben dabei natürlich ihre eigene Rolle meistens ein bisschen überbewertet, heldenhaft dargestellt. Was sie völlig vergessen haben, ist die Rolle der Frauen. Die ist eigentlich erst in den 90er Jahren in den Blick geraten. Wir wissen heute, dass die bekennende Kirche eigentlich eine Frauenbewegung mit männlicher Leitung war. Also 80% der Mitglieder waren Frauen. Und Frauen waren oft mutiger in ihren konkreten Hilfstaten zum Beispiel. Und das wurde alles unterdrückt. Und natürlich, weil es damals in der Nazizeit wenig Widerstand gegeben hat, ist natürlich die bekennende Kirche in 50er Jahren groß rausgekommen. Ja? Das waren dann die wenigen guten Deutschen, die auch im Ausland vorgezeigt wurden, wie Martin Niemöller oder so. Ja, also ich will das gar nicht schlecht machen, weil die Menschen haben sich tatsächlich engagiert und haben auch mit ihrem Leben dafür eingestanden. Aber das war eben ja, eine sehr einseitige Beschreibung, und es gab eben auch die Verdrängung in den 50er Jahren.
Wirkt sich diese Mentalität der Nachkriegszeit eventuell auch auf die aktuelle Aufarbeitung aus?
Nein, ich glaube nicht. Also wir versuchen heute, wo immer wir Sachen entdecken, wo die Kirche im Nationalsozialismus verwickelt war, das auch aufzulegen, aufzudecken und zu erforschen und da eigentlich auch selber außen vor zu sein. Also das ist nicht immer möglich. Manchmal stößt man auf was, was man vorher nicht gewusst hat. Aber da, wo das dann geschieht, versuchen wir auch wirklich sozusagen damit offen umzugehen, transparent umzugehen. Und so sind jetzt zum Beispiel auch einige Ausstellungen, Dauerausstellungen in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder Stiftung Topographie des Terrors entstanden. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man einen Historiker hat von außen, der sozusagen nicht in der Kirche arbeitet, der von außen darauf schaut und auch nochmal ganz anders die Strukturen wahrnimmt und das einordnen kann, auch damit man eben nicht in den Geruch kommt, dass man die eigene Geschichte schönreden möchte. Und so glaube ich, dass dieses Schweigen nicht der Punkt ist heute. Der Punkt ist, glaube ich, eher, dass wir so merken, dass eben jede Generation neu selbst die Dinge erforschen muss und für sich erfahrbar machen muss. Also das einmal Erforschte weiterzugeben ist das eine, aber wir sehen, das funktioniert oft nicht so. Also jede Generation hat auch, glaube ich, ein bisschen das Recht darauf, so eigene Erfahrungen damit zu machen. Und das gilt dann, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also deswegen genau das Gegenteil von Schweigen. Ich würde nicht sagen, dass wir schon alle Hausarbeiten vielleicht gemacht haben, die zu machen sind. Also gerade hier, wenn es sozusagen um die Erforschung einzelner Persönlichkeiten geht, die hier im Konsistorium gearbeitet haben oder die Pfarrer waren, da gibt es sicher immer noch Lücken, aber wir bemühen uns darum.
Und nun leben wir in einer Zeit, in der die Erinnerungskultur einen Wandel erlebt. Also das heißt ja auch, dass die Zeitzeugen wegsterben oder halt auch nicht mehr so auskunftsfähig sind. Und inwiefern gewinnen dadurch Orte eine wichtige Bedeutung?
eine ganz wichtige Bedeutung gewinnen die Orte, finde ich, weil es da eben so ist, dass die Geschichte begreifbar wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn sich das vor Ort lokalisiert, dann ist das gerade auch für junge Menschen, glaube ich, ein großer Vorteil. Weil Orte können auch, natürlich übersetzt durch Pädagoginnen und Pädagogen, eine Geschichte erzählen. Also ich habe das selber erlebt in meiner Arbeit am Martin-Niemöller-Haus in Dahlem, wo ich lange gearbeitet habe in der Gemeinde und diesen Ort als Lernort für junge Menschen hauptsächlich mit aufgebaut habe, dass ich dann manchmal Schulklassen hatte, die eben dahin kamen und wenn ich denen erzählt habe, also bei der Verhaftung Martin Niemöllers durch die Gestapo, da waren hier Solidaritätsgottesdienste und die Gestapo hat die Kirchen abgeriegelt und da haben sich irgendwie 800 Leute auf der Straße versammelt, davon 100 mit Talaren und mindestens 300 sind verhaftet worden in der Nacht. Also dann weiß man schon, dass ganz Dahlem mitgekriegt hat, dass da was war. Also dass diese These mit wir haben es nicht gewusst gar nicht funktionieren kann. Also so denke ich, dass sich eben lokal Sachen auch erschließen.
Und weil Sie gerade junge Leute auch angesprochen haben, wie kann man den jüngeren Menschen diese Erinnerungskultur nahebringen? Also vielleicht auch in puncto Bildungsangebote oder Kooperation?
Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man die junge Generation mit einbezieht. Also, dass man sie nicht nur zum Objekt der Belehrung macht, sondern dass man sie teilnehmen lässt, also aktiv an der Erinnerungskultur, dass sie selber auch Mitgestalter sind. Und auch wenn man jetzt eben nach neuen Formen sucht, dann ist man ganz dringend auf deren Input angewiesen, weil meine Generation, also sozusagen Vorträge oder diese, die üblichen Gedenkfeiern, das ist das eine, aber man weiß ja auch, dass man da meistens eben Leute ab 60 plus hat, was an sich nicht schlimm ist, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, da auch nach neuen Formen zu fragen. Und ein Punkt dabei, wie man junge Menschen mit einbezieht, ist, glaube ich, dass man in gar keinem Fall irgendwie dieses Gefühl, also ihnen ein Schuldgefühl machen darf. Das war ja dieser pädagogische Teufelskreis in den 70er Jahren, 80er Jahren noch, habe ich selber erlebt. Man führt dann eine Klasse an eine Gedenkstätte. Und die sollen dann so stehen und ja, die sind aber nicht schuld. Also man kann ja die Täter konkret benennen und wenn man jedem irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle macht, dann verwischt man die konkrete Schuld. Ja, Verantwortung ist das eine, aber Schuld ist das andere. Und ich bin immer dafür, dass man sozusagen den Blick öffnet und nicht so dasteht, sondern alles wahrnimmt und sich selber ein Urteil bildet. Also das ist noch die beste Form, finde ich, der Pädagogik, dass man das eben jungen Menschen ermöglicht. Meine Erfahrung ist, wenn man Schulklassen oder Konfirmandengruppen, mit denen ich auch viel gearbeitet habe, wenn man sozusagen das Gespräch so beginnt, dass man sie zum Beispiel fragt, wo hat es in deinem Leben schon mal Situationen gegeben, wo du nicht mitgemacht hast mit einer großen Gruppe, wo du gesagt hast, nein, also hier bin ich nicht dabei und dich verweigert hast oder protestiert hast. Entweder in der Schule, im Sportverein, in der Familie auch oder im Freundeskreis. Ja? So, also sozusagen eigene Erfahrung des Widerständigseins. Also, und dann kann man auch darüber ins Gespräch kommen, wo sind deine persönlichen Grenzen, was sind sozusagen deine Werte, wo du dich verweigerst zum Beispiel. Ja? Was gibt es heute für Themen, wo du sagst, da muss ich meine Stimme erheben. Also da ist man meist sehr schnell im Gespräch, also und auch über die Fragen des Mutes und der Anpassung, die uns alle gleich betreffen, das finde ich wichtig. Und mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Beispiel habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass die natürlich ganz häufig sagen, das ist nicht meine Geschichte, ja, da haben sie so gesehen historisch recht, aber wenn sie in dem Staat leben, sollen sie natürlich die auch kennen und sich damit auseinandersetzen. Und bei Menschen mit Migrationshintergrund oder die aus Familien stammen, wo die Eltern eingewandert sind, finde ich es wichtig, auch den Blick in die Heimatländer zu machen und zu sagen, wie ist das eigentlich in deinem Heimatstaat? Gibt es da eine Pressefreiheit? Gibt es die Trennung von Gerichtsbarkeit und Polizei und so? Also und sozusagen über die Strukturen dann zu lernen, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Ja, und dann danken wir Ihnen für das tolle Gespräch, für das Interview und sind am Ende angelangt.
Dankeschön.